Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Deutschen, von wem stammen sie eigentlich ab? Wer sind ihre Ahnen? Seitdem völkisches Gedankengut wieder einmal mehr und mehr Anhänger gewinnt, wird auch wieder der Mythos des Germanentums bemüht. Das wilde Volk der Germanen, blonde Recken, abgehärtet, kampferprobt und trinkfest, vor allem Letzteres. Ja, die Germanen regen die Fantasie an, aber sie sind eben nur Fantasie. Tatsächlich hat es ein zusammengehörendes Volk der Germanen nie gegeben. Was es zur Zeit der Römer gab, waren viele sehr unterschiedliche Stämme, die alle östlich des Rheins lebten, wo sich die Römer aber nur gelegentlich hintrauten. Der Einfachheit halber fassten die Römer all diese Stämme unter dem Sammelbegriff Germanen zusammen. Über die einzelnen Stämme weiß man nur wenig, vor allem, weil sie keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben. Erst mit dem Erstarken des Nationalismus während des Deutschen Kaiserreiches entstand die Sehnsucht nach dem Germanentum, nach den Ahnen, die es aber in Wirklichkeit nie gegeben hat. Der Mythos des Germanentums, ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Germanen essen zum Frühstück Fleischstücke, gliedweise gebraten. Und sie trinken dazu Milch und den Wein in ungemischter Form.
Poseidonios, etwa 80 vor Christus.
Das ganze Leben der Germanen besteht aus Jagden und aus den Bemühungen um das Kriegswesen. Von klein auf bemühen sie sich um Arbeit und Abhärtung. Jenen, die am längsten ohne sexuellen Kontakt bleiben, bringen sie das größte Lob entgegen. Sie glauben, dass dadurch der Körperbau und die Kräfte gefördert und die Muskeln gestärkt werden.
Cäsar vom Gallischen Krieg, circa 50 vor Christus.
Die Stämme Germaniens sind ein eigenwüchsiges, unvermischtes Volk von unvergleichlicher Eigenart. Darum ist auch die äußere Erscheinung bei allen die gleiche. Alle haben trotzig blaue Augen, rotblondes Haar und hünenhafte Leiber, die freilich nur zum Angriff taugen. In mühseliger Arbeit und Strapazen haben sie nicht die gleiche Ausdauer.
Tacitus, Germania, 98 nach Christus.
Wenn man überhaupt wüsste, wer genau die Germanen sind, würde es schon leichter fallen. Aber es handelt sich hier ja um eine Fremdzuschreibung, die sich dann sukzessive in der Neuzeit etabliert hat. Wir haben es also hier mit ganz unterschiedlichen Völkergruppen zu tun, die in dem Raum leben, in dem wir uns befinden, also im deutschen Raum.
Uwe Puschner, Professor für Neuere Geschichte an der FU Berlin, 2020 nach Christus. In der Antike wurde der Grundstein gelegt für das Bild von den kriegerischen Germanen, deren Schlachtruf schaurig über grausige Sümpfe und durch finstere Wälder hallte, die gern einen über den Durst tranken mit einem Saft von Gerste oder Weizen bereitet. Sie siedelten im Barbaricum, rechts des Rheins, der die Grenze zum Römischen Reich war. Cäsar, so der Tübinger Althistoriker Professor Micha Meyer, nannte sie Germani. Damit erfand er sie als homogene Gruppe.
Also Cäsar musste seinen Zeitgenossen erklären, warum er Gallien erobert hat und das Land rechts des Rheines nicht. Und das hat er dadurch versucht, dass er gesagt hat, zum einen ist das Land viel zu groß und zum anderen sind die Leute, die da leben, viel zu wild und schlecht zu bezwingen. Und da lässt man lieber die Finger von.
Cäsars Schilderungen waren von politischen Interessen bestimmt. Ähnliches gilt auch für den Geschichtsschreiber Tacitus, der Germania ein ganzes Buch widmete.
Auch Tacitus brauchte die Germanen, um einen Spiegel für das, was er als römische Dekadenz und Verdorbenheit diagnostiziert hatte, zu erschaffen. Und musste dementsprechend die Germanen eben als das Nicht-Römische konstruieren.
Den historischen Germanen auf die Spur kommen und althergebrachte Klischees hinterfragen, will eine im Corona-Lockdown allerdings geschlossene Germanenausstellung auf der Museumsinsel in Berlin. Flankierend dazu erschien im Oktober 2020 eine Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich mit der Germanenideologie befasst. Damit, wie die germanischen Recken später von den Deutschen zu politischen Zwecken vereinnahmt wurden. Was wissen wir wirklich über die Germanen?
Was wir wissen, ist, dass es germanische Sprachen gegeben hat. dass sich bestimmte Leute, die ein Idiom gesprochen haben, das wir heute aus sprachwissenschaftlicher Sicht als germanisch bezeichnen würden, vermutlich untereinander auch verstanden haben.
Die Germanen siedelten in einem Gebiet, das im Westen durch den Rhein, im Süden durch die Donau und im Norden durch den Ozean begrenzt war. Nach Osten allerdings erstreckte sich der Siedlungsraum weit in die Steppe hinein und verlor sich, wie es Mischa Meyer nennt, in einer diffusen Märchenwelt. Und trotz sprachlicher Gemeinsamkeiten weiß der Althistoriker,
dass es offensichtlich kein germanisches Zusammengehörigkeitsbewusstsein gegeben hat. Es gibt keine stichhaltigen Belege dafür, dass in der Antike jemand gesagt hat, wir müssen aus irgendeinem Grund zusammenhalten, weil wir doch alle Germanen sind.
Auch über gemeinsame Sitten, Religion oder Kultur ist wenig bekannt.
In der älteren Forschung hat man ja sehr gerne Zeugnisse aus allen möglichen Regionen und allen möglichen Epochen herangezogen. Und man hat dann zum Beispiel mit isländischer Saga-Literatur versucht, eine germanische Religion zu rekonstruieren. Das ist methodisch alles nicht haltbar. Und das gilt auch für die Archäologie. Wenn man etwa sagt, es gibt den Typus des Wohnstallhauses, also einfache Hausbauten, in denen Menschen mit Tieren zusammengelebt haben, dann kann man auch nicht so einfach sagen, das ordnen wir jetzt den Germanen zu, sondern das bedeutet eher, dass das für diese Region ein typischer Haustyp ist, der aber auch von ganz anderen Gruppen benutzt werden konnte. Aber man kann sowas dann nicht ethnisch fassen.
Angetrieben durch die Wiederentdeckung der Germania des Tacitus begann man sich seit dem Humanismus verstärkt für die Vorfahren zu interessieren. Als dann im 18. Jahrhundert Ideen von nationaler Identität aufkamen, fragten sich die Deutschen mehr und mehr, ob es ein einendes Moment angesichts des Flickenteppichs unzähliger deutscher Kleinstaaten geben könnte. Uwe Puschner.
Insbesondere im 18. Jahrhundert, als dann diese Gedanken von Nation und Nationalismus aufkommen und man danach fragte, woher kommen wir eigentlich? Wie können wir uns beschreiben? Und dann diese Germanen in den Vordergrund traten, zunächst mal insbesondere über Sprache und Kultur wurde eine Verbindung hergestellt und man hatte sozusagen auch einen Ursprungsmythos.
Als dann Napoleon zu Beginn des 19. Jahrhunderts große Teile Europas besetzt hatte, erwachte in den Deutschen ein neues, universales, vom Hass auf die Besatzer getriebenes Nationalbewusstsein. Erinnerungen wurden wach an die Zeit, als die Römer Germanien besetzt hatten.
Europa ruft in diesem Augenblick, ist kein Hermann da? Kein neuer Hermann, der die neuen Adler vor sich in die Flucht jagt. Auf, Deutsche, euer Hermann muss sich finden.
Hieß es in einem Aufruf an die Deutschen im Jahr 1813. So wie Arminius, auch bekannt als Hermann der Cherusker, 9 nach Christus die germanischen Stämme geeint und die Römer aus Germanien vertrieben hatte, so müssten auch jetzt die Franzosen in ihre Schranken gewiesen werden.
Dann haben die Germanen natürlich so eine gewisse Vorbildfunktion noch erfüllt, weil man in ihnen die Bezwinger Roms gesehen hat. Und wenn man sich selbst als die Nachkommen der Germanen sieht, dann sieht man die Franzosen als Nachkommen der Römer. Und dann sind die Germanen eben auch die Bezwinger der Franzosen.
Zwar war es eine europäische Koalition, die Napoleon 1813 schließlich besiegte. Aber die nationalgesinnten Deutschen verglichen die Leipziger Völkerschlacht mit einer zweiten Hermannsschlacht.
Also eine neuerliche Befreiung von Fremdherrschaft, wie sie Arminius Hermann 9 nach Christus bereits ins Werk gesetzt hat, das habe sich nun 1813 wiederholt. Und dann nimmt diese Dynamik der Germanenideologie des 19. Jahrhunderts, die dann bis ins 20. Jahrhundert reicht, ihre Anfänge.
Das 19. Jahrhundert feierte die Germanen oder was man darunter verstand. Siegfried, Wotan, aufrechte blonde Recken, oft archäologisch nicht haltbar, in Rüstung und mit Flügelhelm, wurden in Gemälden, in Gedichten und Romanen, Bühnenstücken und Opern verewigt. Mit der Errichtung des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald wurde Arminius als deutscher Nationalheld gefeiert. Und zunehmend wurde der Mythos um die Germanen völkisch-rassisch ausgedeutet. Die Rede war von der Existenz einer germanischen, nordischen Rasse, die anderen Völkern und Kulturen überlegen sei.
Großgewachsen, blond, blauäugig, die Kopfform, der Längsschädel spielt dann eine ganz zentrale Rolle. Und das Ganze ist auch verbunden im Zeitalter des Imperialismus, der schon den Germanen zugeschrieben wurde und den man sich jetzt auch selbst als den Nachkommen der Germanen zuschreibt.
Der Reinhaltung der Rasse messen wir eine besonders hohe Bedeutung bei. Ungeeignete Blutmischung führt zum Verfall. Unserem Volk muss der germanische Charakter erhalten bleiben.
Hieß es in einer Broschüre des Völkischen Deutschbundes in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Rassenhygiene war denn auch für die Nationalsozialisten die zentrale Aufgabe aller Politik.
Deutlich wird, dass es Anhänger dieser Germanideologie und dieses Germanmythos gab. Hier sind Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg zu nennen. Aber es gibt eben auch Skeptiker, zu denen Hitler und Goebbels zu zählen sind. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann das Schrifttum oder auch die Propaganda ansieht, da schwirrt es dann nur so von Germanen und Germanenideologie.
Auch heute noch gibt es diesen Kult ums Germanische in neonazistischen Gruppen, wie etwa bei der Rechtsrockband Die Lunikow-Verschwörung. Wotan mit uns, niemand über uns, heil dem Herr der Heere, heißt es bei der NPD-nahen Band.
Wir treten hier im Gotteshaus mit frommem Mut zusammen. Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus und alle Herzen flammen. Denn was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, hat Gott ja selber angefacht. Wotan, allein die Ehre.
In den Nischen des Rechtsrock lebt die Verherrlichung von Germanenblut, von Kampf und dem Herrn der Heere weiter. Vielen Rechten gilt das allerdings heute als Muff der NS-Nostalgie, so der Rechtsextremismus-Experte und Leiter des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen, Karl Banghardt. Und trotzdem sei für die extreme Rechte der Bezug aufs germanische Erbe auch heute unabdingbar.
Das ist ein Verständnis von Deutsch aus der Urzeit heraus. Dort lassen die langen Zeiträume uns glauben, dass das Deutschsein quasi naturgesetzliche Gültigkeit hat. Und das ist eine extrem rechte Kernüberzeugung.
Allerdings habe sich das Germanenbild der sogenannten neuen Rechten gewandelt. Sie wenden sich ab von dem Klischee des martialischen Kriegers und hin zu den Germanen als einem fröhlichen Volk, freundlich und offen, mit einem hochentwickelten Ehrbegriff, in Ehe einander verbunden und treu.
In den 70er Jahren wollten sich einige Rechte lösen vom Muff der NS-Nostalgie. Dazu erfanden sie neue Erzählungen. Jetzt ging es nicht mehr um arische Zuchtbullen, sondern um unterdrückte Ethnien, die eine organische Demokratie hatten und deren Frauen nicht unterdrückt waren. Bedrohte Völker eben. Diese Erzählung war sehr zukunftsträchtig.
In der Erzählung der neuen Rechten gilt es dann, das Erbe dieses sympathischen Völkchens zu schützen. So schlägt es zum Beispiel die sogenannte identitäre Bewegung mit ihrem Konzept des Ethnopluralismus vor. Den Identitären zufolge gibt es geschlossene, ethnisch homogene Kulturen, die von äußeren, fremden Einflüssen reingehalten werden müssen.
Ein ganz wesentlicher Kern der Identitären ist die Geschichtsempathie. Es geht immer um ein überzeitliches, mit langer Geschichte angereichertes Verständnis von Volk. Prinz Eugen ist dabei für die Österreicher da, Karl Martell für die Franzosen und unter anderem Arminius für die Deutschen.
Wie Karl Banghardt erläutert, kann zum Beispiel Arminius und die Varusschlacht in der aktuellen Netflix-Serie Barbaren auch heute noch als Blaupause für aktuelle Konflikte dienen, indem man
die Erzählelemente der Varusschlacht notorisch auf das Hier und Jetzt bezieht. Wenn man sich zum Beispiel die Kommentare zur Netflix-Serie Barbaren anschaut, Da werden Römer mit Flüchtlingen identifiziert, Widersacher von Arminius mit Linken und so weiter.
Nun gibt es in vielen Völkern Ursprungsmythen, die von der gemeinsamen Herkunft eines Volkes von legendären Vorfahren erzählen und damit zur nationalen Identität beitragen. Oft sind solche mythischen Erzählungen heroische Ausschmückungen der historischen Wirklichkeit. In Deutschland trug der Mythos von den unvermischten, freiheitsliebenden, kämpferischen Germanen allerdings zu einem der finstersten Kapitel der deutschen Geschichte bei. Insofern, so Mischa Meier, ist es Aufgabe der Historiker, entmythisierende Arbeit zu leisten.
Das ist jetzt natürlich die Gegenreaktion in der Forschung. In Fachkreisen ist das ja längst bekannt, dass man mit der Germania für Fragen, was die Deutschen nun sind, nichts anfangen kann. Ich würde sagen, dass man Vorfahren eines Volkes nicht bestimmen kann, weil dafür müssten sie ein Volk als eine feste Einheit definieren, dass sie über Stammbäume bis in die Vorzeit zurückverfolgen können. Und das geht ja nicht. Völker sind ja viel fluidere Gebilde, als man sich das im 19. Jahrhundert vorgestellt hat.
Der Mythos des Germanentums, wie die neue Rechte Ahnen verehrt, die es nie gegeben hat. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer. Und so viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts und mit Odilo Klausnitzer. Dabei gute Unterhaltung. Die Musik heute kam von Joey Alexander und am Mikrofon war Carsten Schröder.